herzlich willkommen zu unserem Schulpodcast nach Schulschluss. Viele von euch haben vielleicht gemerkt, dass jetzt eine andere Person hinter dem Mikro sitzt. Nämlich mussten wir uns leider von Henrike verabschieden. Die hat ihr Abitur gemacht und ist dementsprechend nicht mehr hier. Dafür bin ich jetzt hier. Mein Name ist Merle und ich gehe in die 9. Klasse. Und wir haben heute einen Gast hier, der schon einmal hier war.
Mein Name ist Christopher Jülich. Ich unterrichte Erdkunde und Geschichte und bin Co-Stufenleiter der Jahrgangsstufe EF.
Okay, und Herr Jülich, Sie waren ja schon einmal hier. Das heißt, Sie wissen, dass wir jede Folge mit einem kleinen Spielchen beginnen. Dementsprechend haben wir uns etwas ganz Neues ausgedacht, nämlich eine Flachwitze-Challenge. Ich werde Ihnen jetzt so lange Flachwitze erzählen, bis Sie lachen.
Okay.
Und der erste Flachwitz ist eine Frage. Und da frage ich Sie, wie verhindert man, dass ein Elefant zu viel einkauft?
Keine Ahnung.
Man nimmt ihm die Kreditkarte weg. Und warum tragen Elefanten keine blauen Unterröcke?
Weil sie darüber auch keinen Rock tragen?
Wer sagt, dass sie keine tragen? Und was tut ein Eisbär in der Gefriertruhe?
Schlafen.
Er schaut einen Heimatfilm. Und jetzt kommt eine kleine Folgefrage. Wenn 100 Steine in einem Flugzeug liegen und einer fällt raus, wie viele Steine sind da noch im Flugzeug?
Ich würde sagen, gar keine, weil das Flugzeug dann ein Loch hat und abstürzt.
Nein, es liegen 100 Steine im Flugzeug und ein Stein fällt raus.
Oh, ja, die Relativitätstheorie oder?
Nein.
Also es liegen 100 Steine immer noch drin?
Nein.
Sondern?
99.
Ja, gut.
Und wie bekommt man einen Elefanten in einen Kühlschrank?
Keine Ahnung.
Tür auf, Elefant rein, Tür zu.
Ja. Ich glaube, einen schaffe ich noch.
Und wie bekommt man eine Giraffe in den Kühlschrank?
Genauso.
Tür auf, Elefant raus, Giraffe rein, Tür zu.
Okay, gut. Du hast mich soweit.
Okay. Dann können wir jetzt mit dem eigentlichen Thema starten, nämlich unser Fund im Keller. Nämlich, was haben wir denn gefunden, Herr Jülich?
Wir haben jede Menge alte Unterlagen gefunden aus der Schule. Alte Klassenbücher, alte Berichte, alte Zeugnisse. Möchte man eventuell eine Chronik von Hohenlimburg erstellen oder erweitern? Oder möchte man etwas darüber erfahren, wie war Schule vor 100 Jahren? Was spielten da für Dinge eine Rolle in Sachen Werten, in Sachen Erziehungsstil, wie wurde damals Bürokratie betrieben, wie wurde dokumentiert, all diese Dinge. Auch die Frage, wer hat hier unterrichtet? Gibt es da vielleicht Personen, wo man heute sagen würde, wow, das könnte vielleicht mein Vorfahr gewesen sein, so etwas in der Art.
Also, wie wir schon mitbekommen haben, sind Sie da sehr enthusiastisch drüber und in dem Sinne wollte ich Sie einfach mal fragen, was hat Ihnen in dem Zusammenhang vielleicht nicht gut gesagt am besten gefallen, was Sie hier gesehen haben?
Erstmal finde ich es interessant, wie Schule organisatorisch in der Vergangenheit funktioniert hat. Ich meine, heute dokumentieren wir auf Formularen, wir dokumentieren digital, wir dokumentieren, indem wir Dinge ausdrucken und so weiter und so weiter. Nicht ausschließlich, aber in großen Teilen. Und hier gibt es halt dicke Mitteilungsbücher, die handschriftlich beschrieben sind. Es gibt Zeugnisse, die sind handgeschrieben. Es gibt Urkunden, die auf eine völlig andere Art und Weise ausgestellt sind. Das heißt, die Art und Weise, wie gearbeitet wurde, war völlig anders. Man denke mal daran, wie ein Zeugnis heutzutage erstellt wird. Man gibt Noten ein, dann hat man eine Software und die spuckt einem das so aus, wie man es haben möchte. Und damals wurden Dinge handschriftlich gemacht oder mit Schreibmaschine. Oder es wurden vielleicht Dinge so gemacht, dass sie auf gar keinen Fall irgendwie noch korrigiert werden konnten, wenn ein Fehler dabei war oder nur unter großem Aufwand. Das heißt, die Arbeit war eine völlig andere. Heute dokumentieren wir wahrscheinlich insgesamt viel mehr Dinge. Dafür wurde damals das, was dokumentiert wurde, auf eine Art und Weise dokumentiert, die aufwendiger war als heute.
Würden Sie zu der Zeit gerne Lehrer sein?
Das klingt jetzt vielleicht böse, aber ich glaube, dafür wäre ich, wenn ich als der Mensch, der ich heute bin, vor 100 Jahren hätte Lehrer werden sollen, würde ich wahrscheinlich gewisse Voraussetzungen nicht mitbringen. Also die Art und Weise, wie Schüler damals behandelt und diszipliniert wurden, das wird mir, glaube ich, nicht liegen und das ist auch gut so.
Ja, das hört sich doch dann ganz vielversprechend an.
Was nicht heißt, dass ich sagen will, das war früher alles doof. Ich meine, es war eine Perspektive der Zeit, die können wir in der Retrospektive natürlich kritisieren und sagen, schön, dass heute Dinge anders sind. Wir können aber den Leuten dafür keinen Vorwurf machen, dass sie damals den Rohrstock benutzt haben, weil es war so mit allen negativen Auswirkungen, die das hatte.
Ja, leider.
Leider, in der Tat.
Und so mal ganz davon abgesehen, ob Sie Lehrer sein wollen würden, würden Sie Schüler sein wollen? Ganz im Angesicht der Tatsachen, dass Sie ja definitiv ein Mann sind und dem sind. Ne? Vielleicht nicht so benachteiligt.
Ich glaube, an einem Gymnasium waren die Leistungsanforderungen sehr viel höher, als das heute oder auch schon zu meiner Schulzeit der Fall war. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich mich ganz schön reinhängen müssen. Abgesehen davon hätte ich es als Junge natürlich leichter gehabt. Zumindest was meine Perspektive anging. Und das ist leider so. Als Mädchen hätte man natürlich ganz andere Bildungsziele gehabt. Es wäre das Ziel gewesen, im Regelfall Hausfrau und Mutter zu werden, dementsprechende Kenntnisse zu erlangen. Dazu gehört auch, dass man zum Beispiel in Mathe andere Dinge wissen musste oder lernen sollte. Man musste halt wissen, wie führe ich einen Haushalt, wie kaufe ich ein, wie koche ich und so weiter. Das spielte da alles mit rein. Die Perspektive war halt nicht auf einen akademischen Beruf so wirklich ausgerichtet. Das ist ein riesiger Unterschied zu heute, dass man einfach auch Bildungsziele nach Geschlecht unterschieden hat. Ich meine, heute muss ich nach einem Lehrplan unterrichten, der nicht zwischen Geschlechtern unterscheidet. Das wäre auch ein bisschen merkwürdig, wenn ich das tun würde, weil ich ja nicht davon ausgehe, dass das Potenzial bei Mädchen generell geringer ist oder dass grundsätzlich Mädchen diejenigen werden, die am Ende nur, Betonung auf nur, eine Familie zu leiten haben und das vielleicht schon in relativ jungem Alter, also mit Anfang 20 oder so, sondern zunächst erst einmal werden heute alle mit den gleichen Zielen unterrichtet und was dann kommt, das wird sich dann halt zeigen und das steht natürlich auch im Alter von 10, 11, 12 Jahren noch gar nicht fest. Es ist aber auch insofern schon aus heutiger Sicht paradox, wie das damals gehandhabt wurde, wenn man mal bedenkt, dass trotz dieser schwierigen Ausgangsbedingungen es natürlich Frauen gab, die gesellschaftlich, die wissenschaftlich vieles erreicht haben unter schwierigen Umständen. Wissenschaftlerinnen wie zum Beispiel Marie Curie oder auch Frauen, die sich politisch engagiert haben oder für die Frauenbewegung engagiert haben und so weiter und so weiter.
So, Sie hatten mich ja auch im Unterricht und ich würde mal behaupten, dass Sie mich relativ gut kennen. Könnten Sie sich vorstellen, dass ich vor 100 Jahren da gelebt hätte und glücklich geworden wäre?
Ich glaube, die Chance bestünde, dass du glücklich geworden wärst, weil es sind ja auch damals viele Mädchen glücklich geworden, weil die Perspektive, die man dir gegeben hätte, in der Gesellschaft, in der du hineingeboren wurdest, eine andere gewesen wäre. Das heißt, die Ziele und der Kontext, vor dem du deine Schullaufbahn bestreitest, die sind heute an unsere jetzige Gesellschaft angepasst und die wären damals ebenfalls als die damalige Gesellschaft angepasst gewesen. Jetzt wäre es natürlich möglich gewesen, dass du zu denjenigen gehört hättest, die damals sehr viel dafür getan hätten, aus ihrer Rolle auszubrechen, die aus heutiger Sicht wahrscheinlich vieles vorangebracht haben. Wir können es aber nicht wissen, ob du das wirklich gewesen wärst. Es ist eine Möglichkeit.
Wären Sie glücklich gewesen? So, wenn Sie jetzt in eine Zeitmaschine steigen würden und jetzt Ihr 15-jähriges Ich da irgendwo rauspurzeln würden und dann da gezwungen wären zu leben, so wie Sie jetzt sind.
Mit dem Wissen und mit der Perspektive, die ich heute habe? Oder ohne diese Perspektive zu haben?
Also jetzt steigen Sie in eine Zeitmaschine, werden transformiert in Ihren 15-jährigen Körper und werden, sagen wir mal, 1930 ausgespuckt.
Ich glaube, 1930 wäre fast schon angenehmer gewesen als 1940, aus naheliegenden Gründen, weil da noch kein Krieg herrschte, weil auch 1930 noch nicht die Nazis an der Macht gewesen sind. Ich glaube, wir müssen da ein paar Dinge vielleicht mal voneinander trennen, damit das nicht durcheinander geht. In der Schule hätte ich wahrscheinlich einiges tun müssen, um an einem Gymnasium der damaligen Zeit zu bestehen. Denn das Konzept Gymnasium war damals etwas für die Eliten, für die oberen Prozent der Gesellschaft, anders als heute noch. Und das heißt, da hätte ich wirklich, wirklich, wirklich reinklotzen müssen und wahrscheinlich auch schon vom Elternhaus her privilegiert genug sein müssen, überhaupt aufs Gymnasium zu kommen. Heißt, meine Eltern hätten es sich leisten müssen, mich noch relativ lange zur Schule zu schicken und noch nicht zu arbeiten. Es hätte also ein Stück weit, ich nenne das jetzt mal standesgemäß sein müssen, überhaupt aufs Gymnasium zu gehen. Das ist das eine. Dass ich also wirklich hätte Leistung zeigen müssen und die Voraussetzung erfüllen müssen. Das andere ist, in welcher Gesellschaft lebe ich dann als 15-Jähriger? 1930 war Wirtschaftskrise. Das heißt, es gab unglaublich viele Menschen ohne Arbeit, ohne Perspektive, mit finanziellen Schwierigkeiten, was zu unglaublichen gesellschaftlichen Konflikten geführt hat, in die ich möglicherweise hineingeraten wäre, auch schon als 15-Jähriger. Denn ganz egal, was man für eine politische Haltung damals gehabt hat, man könnte natürlich auch sagen, ich halte mich sehr zurück, halte mich raus, mache einfach mein Ding und beiße mich durch den Alltag. Aber die Gesellschaft war damals relativ politisiert. Und Anhänger einer demokratischen Partei zu sein, was ich durchaus hätte sein können, wenn ich überlege, ich komme vielleicht aus einer einigermaßen gut betuchten Schicht, um aufs Gymnasium gehen zu können, da war man zu der Zeit mächtig in der Defensive. Das heißt, man war in einer Haltung, oder man hatte eine Haltung, auf die Druck ausgeübt wurde. Druck von links, Druck von rechts. Damit sind wir beim Thema rechts. Wenn ich 15 Jahre im Jahr 1930 gewesen wäre, wäre ich möglicherweise in einem Alter gewesen, das sich sehr für die Nationalsozialisten begeistert hätte, je nachdem, wie ich angesprochen worden wäre. Hätte nicht sein müssen, hätte aber sein können. Das heißt, ich wäre möglicherweise tatsächlich, es ist nicht auszuschließen, begeisterter Hitler-Anhänger gewesen. Oder ich hätte durchaus auch in der Zeit nicht auszuschließen, auf der anderen Seite stehen können, hätte vielleicht überzeugter Kommunist sein können. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so wahrscheinlich, wenn ich von dieser privilegierten Herkunft ausgehe, aber auch das wäre möglich gewesen. Und was hätte ich mit 15 Jahren gemacht? Wäre ich in irgendeine Straßenschlacht, in irgendeine Schlägerei geraten? Wäre ich demonstrieren gegangen? Wäre ich politisch aktiv gewesen? Keine Ahnung. Ich hätte mich wirklich radikalisieren können. Die Voraussetzungen dafür waren zu der Zeit da.
Wir haben ja gerade darüber gesprochen, das war höchst interessant und Sie waren sehr enthusiastisch. Deshalb muss ich mal fragen, verbinden Sie persönlich irgendwas mit dieser Zeit?
Ja, auf jeden Fall die Erzählungen meiner Großeltern. Ich habe zwei Opas, die beide im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben, beide verwundet wurden, beide da noch nicht besonders alt waren. Mein einer Opa war Jahrgang 1918, muss man sich mal überlegen, der ist noch im Ersten Weltkrieg geboren worden, so gerade noch, war also im Zweiten Weltkrieg schon erwachsen. Mein anderer Opa war Jahrgang 26 und hat die letzten Kriegsmonate quasi miterlebt, war erst in Polen, hat dann auch mal in der Nähe von Auschwitz so einen Eisenbahnwaggon gesehen, wusste aber nicht, was da los war und ist dann nach Westen versetzt worden und ist dann in Belgien, also in Flandern, verwundet worden und von britischen Soldaten dann gefangen genommen worden. Und ich finde diese Geschichten insofern hochinteressant, weil das ja so eine völlig andere Welt ist, in der man da gelebt hat. Es herrschte ein Krieg, bei dem man nicht groß gefragt wurde, sondern man musste in den Fronteinsatz und erlitt da diese Schicksale. Von meiner Oma kenne ich die Geschichten aus der, sagen wir mal, Perspektive zu Hause, die dann halt auch erzählte, vor allem wie so die letzten Kriegstage abliefen. Also sie erzählte grundsätzlich vom Krieg, von den Entbehrungen, dass man halt keine Luxusgüter mehr großartig bekam, sondern noch das Nötigste hatte und bis hin zu, es werden für den Kriegseinsatz in der Sowjetunion Winterjacken eingesammelt und sowas. Musste also alles abgeben, was irgendwie für die Armee von Wert war. Und erzählte dann von den letzten Kriegstagen. Und das waren im Sauerland auf dem Dorf wirklich, war das nur ein kurzer Zeitraum, wo tatsächlich Kampfhandlungen waren. Aber die haben sich in sie unheimlich eingeprägt, wie sie da im Keller der Nachbarn ausharrten, während der Ort unter Beschuss stand. Und zwar deswegen bei den Nachbarn, weil sie selber hatten, in einer Scheune oder in einem Schuppen hinter dem Haus, war Munition gelagert worden. So, und die haben gesagt, wenn da was einschlägt, gehen wir mit hoch. Also gehen wir bei den Nachbarn in den Keller. So. Dann hatten sie aber irgendwas vergessen und meine Oma ist mit dem Nachbarsjungen nochmal rüber, haben das geholt und sind dann, bevor sie wieder über die Straße gelaufen sind, haben sie gesagt, wir warten jetzt mal eben den nächsten Einschlag ab, dann ist sicherer. Und der Einschlag traf dann irgendwo einen Wintergarten, der dann quasi, ne, mehr oder weniger in die Luft flog. Ne, und das ist für sie unheimlich lebendig geblieben. Aber halt auch nicht nur diese Kriegshandlungen, sondern auch so Dinge wie das, was danach kam. Ne? Sie erzählte dann immer, hatten alle Fensterscheiben kaputt, aber so an sich war das Haus noch weitgehend intakt. Sie erzählte dann auch davon, dass die Amerikaner, die dann als Besatzer da waren, im Grunde total nett waren, also auch medizinische Hilfe zum Beispiel leisteten. Ihr kleiner Bruder hatte sich irgendwie verletzt oder so, da kümmerten die sich drum. Das hat das Ganze, was ich so über den Zweiten Weltkrieg weiß und gelernt habe, nochmal sehr viel lebendiger werden lassen, weil man kann sich eine Karte angucken und die großen Zusammenhänge ansehen, man kann sich aber auch mal die Einzelschicksale von Leuten angucken, die ja auch zum Teil noch leben. Und das macht das, was damals passiert ist, nochmal sehr viel greifbarer. Aber auch irgendwie sehr viel schrecklicher, weil man denkt sich ja, wofür war das denn eigentlich alles, wenn die Leute da so drunter gelitten haben?
Also das war schon eine sehr mitnehmende Geschichte mit ihrer Großmutter. Und natürlich ist auch meine Familie nicht vom Krieg verschont geblieben. Vor allem die Seite meiner Mutter. Meine Großmutter kam aus dem polnischen Preußen und als dann die Nazi-Soldaten kamen, kamen dann zu ihrem Hof und haben den gestellt. Ihre Familie hat sich im Hof versammelt und die Soldaten sollten Druck machen. Und die haben gedroht, sie zu erschießen. Und die Kindermädchen hat sich dann dazwischen geworfen. Später wurden die dann noch deportiert und aufgrund von einem Geburtsdefekt wurde meine Oma nur wiedergefunden. Und auch die Familie von meinem Vater, also vor allem die von meiner anderen Oma, hat da sehr drunter gelitten. Jeder Mann wurde eingezogen von der Familie und mein Urgroßvater hatte auch noch schwer mit den Folgen nach dem Krieg zu kämpfen. Also Sucht wegen der Panzerschokolade. Und späteren Problemen wegen starker Verwundung. Und ja, trauriges Thema, kann man schwer eine Überleitung machen. Wobei, wir gehen in der Zeit mal ein bisschen zurück. Wir haben Fotos gefunden von Hohenlimburg. Da sieht man bloß das alte Schulgebäude und auf dem Foto sind es ein paar Zentimeter, 5, 6 Gebäude daneben. Würden Sie mir glauben, wenn ich Ihnen erzähle, dass ich in einem dieser 5 Gebäude lebe?
Ich glaube dir das schon, weil solange die Gebäude noch da sind, kann man darin leben. Es ist aber dennoch natürlich ein Zufall oder eine Selbstverständlichkeit. Die Schule hatte ja damals noch den anderen Standort in der Innenstadt. Und hier oben, es gab auch Elsa, gab es schon. Aber wenn wir uns in der Schulnachbarschaft umgucken, der ganze Stadtteil oder fast der ganze Stadtteil ist natürlich wesentlich jünger.
Und dieses Haus, was man direkt neben dem ehemaligen Schulgebäude sieht, das ist heute knatschgelb gestrichen und war von, ich glaube, 1935 bis 1945 die Parteizentrale der NSDAP in Hohenlimburg. Und das war sehr schockierend, als ich dann rausgefunden habe, oh ja, da wo mein Bett steht, da könnte vielleicht einer gestorben sein.
Auf der anderen Seite, die Nutzung heute ist wahrscheinlich sinnvoller. Spaß beiseite. Ja, das ist tatsächlich etwas, was man sich in vielen Fällen vor Augen führen muss, was aber auch historisch gesehen jetzt keine Besonderheit ist. Also der Kölner Dom wurde von Napoleon zur Zeit der napoleonischen Besatzung als Pferdestall genutzt. Letztendlich, je älter, müssen ja keine Häuser sein, können ja auch andere historische Objekte sein, sind, desto spannender ist die Geschichte. Und hätte man denn das Gebäude abreißen sollen, nur weil da die NSDAP-Parteizentrale drin war? Oder macht es vielleicht Sinn zu sagen, okay, die Nazis sind weg, wir schmeißen alles raus, was man nicht mehr haben will. Genau. Und nutzt das Ganze jetzt so, wie man es heute benötigt. Und dann ist es halt ein Wohngebäude.
Genau. Und wir hatten es ja gerade über das Bild. Ne? Und ich als leibhaftige Hundemoderin erkenne da natürlich einige Landschaftsflecken wieder. Aber Sie hatten ja in der vorigen Folge gesagt, dass Sie sich hier nicht so auskennen. Würden Sie bekannte Merkmale erkennen, wenn man Ihnen jetzt Fotos davon zeigen würde?
Je nachdem schon. Also gewisse Merkmale würde ich natürlich erkennen. Was ich nicht wiedererkennen würde, wäre wahrscheinlich das Stadtbild. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, Landschaft verändert sich ja auf vielfältige Art und Weise. Wir haben das Schloss, wir haben Gebäude, wir haben aber natürlich auch Waldstücke, die sich vielleicht verändern oder Straßen, die vor 100 Jahren noch nicht da waren. Einen direkten Vergleich aus zwei Bildern zu ziehen, also früher, heute, finde ich immer wahnsinnig spannend. Aber dann brauche ich eben auch den Vergleich. Und es gibt Orte, da ist das Heute-Bild vielleicht in meinem Kopf. Aber wenn nicht, dann wird es schwierig.
Ja, ich meine, selbst Bilder von unserer Schule jetzt und damals, das wären ja zwei komplett verschiedene Standorte.
Richtig. Aber ich muss sagen, als ich Bilder vom alten Gymnasium gesehen habe, ich habe das ja nicht mehr miterlebt. Es ist ja auch schon seit einigen Jahren abgerissen. Ich hatte irgendwann mal, als ich hier angefangen habe, aus Neugier mal so ein bisschen gegoogelt und stieß dann auch auf Bilder des alten Gebäudes kurz vorm Abriss. Und ich muss sagen, es erinnerte mich so ein bisschen eher an meine Schule. Einfach vom Baustil her, weil Teile meiner Schule eben aus der gleichen Zeit stammten. Mhm. Und ein Schulflur aus den 50er Jahren oder sowas in der Art, den erkennt man einfach. Mhm. Das finde ich sehr markant. Ja. Und dadurch, dass unser Schulgebäude neuer ist, gibt es hier diese Merkmale so nicht. Mhm. Aber es hatte was Vertrautes, weil ich, wie gesagt, selber in einem relativ alten Schulgebäude zur Schule gegangen bin.
Ich meine, ich bin ja offensichtlich dort nicht zur Schule gegangen, aber das Gebäude hatte doch was Vertrautes, weil wir in der Straße gewohnt haben, sehr lange. Und im kleinkindlichen Wahn haben wir uns dann immer überlegt, oh, wir brechen da ein und gucken, was wir finden oder so. Und der Baum auf diesem Schulgebäude stand ewig lange. Eine riesige, alte Kastanie. Mhm. Die hat so viele Kastanien abgeschmissen, die ganzen Kinder aus der Nachbarschaft konnten sie sammeln. Und das war schon sehr schade, als sie dann abgerissen wurde. Und im Voraussicht, dass wir jetzt wieder in der Gegenwart angekommen sind, würden wir einen kleinen Sprung in die Zukunft wagen und Sie könnten uns erzählen, ob es noch irgendwas gibt, worauf wir uns freuen können von Ihnen.
Von mir persönlich?
Oder auch im Angesicht der Schule.
Ich glaube, im Angesicht der Schule können wir uns schon auf vieles freuen, weil wir hier es, und ich bin jetzt ja auch schon seit über 6 Jahren hier, es eigentlich schaffen, hier ein sehr, sehr gutes und auch, wie ich finde, sehr, sehr zusammenhaltendes Schulleben zu gestalten, viel auf die Beine zu stellen, es auch immer wieder schaffen, öffentlichkeitswirksam positive Signale davon zu senden. Und ich sehe momentan auch keinen Grund, warum das nicht so bleiben sollte. Wir haben hier im Bereich von Erdkunde und Nachhaltigkeit etwas etabliert, im Unterricht und auch darüber hinausgehend, was nicht jede Schule hat, was aber ja gerade sehr zukunftsweisend ist. Wir sind auch eine Schule, und auch das ist nicht so selbstverständlich, wie man vielleicht denkt, wenn man nichts anderes kennt, die sehr stark im Stadtteil verankert ist. Das ist auch ein Unterschied zu meiner Schule, weil ich bin in Lüdenscheid zur Schule gegangen, komme aber selber nicht direkt aus Lüdenscheid. Das heißt, ich war immer jemand, der von außen dahin fuhr. Und dann war es auch nicht klar, weil es 3 Gymnasien gab, auf welches geht man denn. Das heißt, es war alles viel anonymer. Man war viel mehr zusammengewürfelt. Und ihr seid als Schülerschaft schon einigermaßen gut am Standort etabliert. Und das heißt, ihr kennt euch tendenziell viel mehr auch außerschulisch. Und dadurch entsteht hier einfach so eine Society, die nochmal auf eine ganz andere Art und Weise funktioniert.
Ja, und Limburg ist ja schon irgendwie sowas wie ein Dorf.
Ja, aber in dem Fall in einem positiven Sinne. Ja. Ich meine, ich bin auch vom Dorf und weiß, dass das bedeutet und dass es nicht immer nur was Negatives ist.
Ja. Und vom Podcast her gibt es außer dem neuen Host an sich wahrscheinlich nichts Neues. Wir werden versuchen, weiterhin Gäste zu sammeln, die sich vielleicht auch dann das erste Mal trauen, sich unseren Fragen zu stellen. Und ihr könnt auch gerne mal eure persönlichen Favoriten anmerken lassen, die wir dann vielleicht mit euren Argumenten überzeugen, mal herzukommen.